Ausgabe 61 des Science Busters Podcasts und heute geht's um Vitamine. In Österreich ist bekanntlich Vitamin B am wichtigsten. Und was ist mit Vitamin D?
Vitamin D ist dann sinnvoll, wenn man einen Mangel hat. Wenn man den nicht hat, dann ist es hauptsächlich ein gutes Geschäftsmodell.
Willkommen zur 61. Ausgabe des Science Busters Podcasts mitten im Hochsommer. Produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist auch im Angesicht der Juli-Sonne nach wie vor Martin Buntigammer. Bei mir gegenüber sitzt heute zum ersten Mal Alwin Schönberger, Journalist beim Nachrichtenmagazin Profil, Leiter des Wissenschaftsressorts eben da und Musiker. Hallo. Letzte Ausgabe, in Ausgabe 60, haben die Astronomin Ruth Grützbauch und ich gesprochen über die größte jemals beobachtete Explosion im Universum, über Quasare, und zwar über hellste vorübergehende Nicht-Quasare, ob jede Galaxie ein schwarzes Loch im Zentrum hat und wie man da eigentlich nachschaut. Heute in Ausgabe 61 wird es gehen um Vitamin D. Was es kann, was es nicht kann, warum der Hype rund um Vitamin D nicht abebbt, obwohl die Datenlage eindeutig ist. Alwin, du hast eine Titelgeschichte geschrieben im Nachrichtenmagazin Profil, seine Wochenzeitung vor einigen Monaten zu Vitamin D. Bevor wir dazu kommen, wie die Geschichte entstanden ist, wie sowas eine Titelgeschichte wird und wie darauf reagiert worden ist, du bist ja nicht nur Journalist, sondern auch Musiker. Heinz Oberhummer, der bei den Science Busters lange Zeit musiziert hat und in die Saiten gegriffen hat, war so wie du auch leidenschaftlicher Gitarrist, aber mehr leidenschaftlich als Gitarrist, muss man sagen. Das ist ja bei dir ein bisschen anders, oder?
Ja, also ich spiele relativ viel, relativ regelmäßig, auch live. Sozusagen ein bisschen mein geheimes Zweitleben geworden, wobei so geheim ist es doch auch nicht, weil es ist so geheim, dass ich es auch öffentlich ankündige auf meiner Website und sonst wo. Diese Leidenschaft gibt's schon lange und ich arbeite daran auch, dass die Leidenschaft in eine Spielqualität überführt wird, die man öffentlich herzeigen kann. Und das sind Dinge wie, also was mich besonders interessiert, all diese Fingerstyle-Gitarristen der 30er, 40er, 50er Jahre, das ist Chet Atkins, das ist Merle Travis, das sind Leute wie Jerry Reed. Jetzt werden diese Namen den allermeisten Menschen möglicherweise nicht so viel sagen, aber es ist im weitesten Sinne Gitarrenmusik auf relativ hohem Niveau und das macht mir großen Spaß. Und das versuche ich eben inzwischen auf ein Level zu machen, für den man sich hoffentlich nicht genieren muss.
Das ist aber nicht Stromgitarre, um das ein bisschen volkstümlicher auszudrücken, sondern das ist Akustikgitarre, oder?
Ja, also hauptsächlich Akustikgitarre, das ist das Instrument, was mich am allermeisten interessiert. Ich habe das ganz gern ein bisschen puristisch, ich mag keine Effekte, mir geht das alles auf die Nerven. Meiner Ansicht nach kommt der Sound hauptsächlich aus den Fingern und ich mag den Klang akustischer Gitarren und viele der Stücke, die ich gern spiele, klingen meiner Ansicht nach auch am allerbesten mit akustischen Gitarren.
Dieser Purismus hat ja dazu geführt, dass wir die Podcast-Aufnahme ein bisschen verschieben haben müssen, weil, wie wir das machen wollten, hast du keinen Kopfhörer parat gehabt, was ja im 21. Jahrhundert wirklich einmal die große Ausnahme ist. Also ich kenne kaum jemanden, der nicht zumindest irgendwann einmal irgendwo bei irgendeinem Elektrogerät einen Kopfhörer mitgeliefert bekommen hat und den hast du dir dann ausborgen müssen. Erzähl einmal ganz kurz, wie das passiert ist.
Naja, das liegt daran, dass ich gerade in meinem sehr geschätzten Zweitwohnsitz in Kroatien mich befinde und da ist die Technik ein bisschen reduziert. Daher war es notwendig, dass ich im Ort umfrage, wer mir einen Kopfhörer borgen kann und das war dankenswerterweise gleich einmal unser Bürgermeister hier, der ebenfalls Gitarrenfan ist und Gitarrensammler ist und auf der Ebene treffen wir uns auch ganz gerne und tauschen uns aus über die neuesten Dinge, die neuesten Gitarren und was hat sich er gerade gekauft, was haben wir ich gerade gekauft. Das ist ja die alte Geschichte, wo man sagt, wieso hast du so viel Gitarren? Das braucht ja kein Mensch, was richtig ist, ja. Aber keiner kann aufhören, ja. Und jeder sucht immer noch nach irgendetwas. Ich meine, es geht um, es ist rein die Freude an in deinem Instrument. Studenten. Ein berühmter Fingerpicker hat auf die Frage einmal gesagt, heißt, wie viel Gitarren brauchst du noch? Er hat gesagt, oh, just the next. Das ist alles. Ja, mehr brauchen wir nicht. Und das, so geht's uns halt. Und daher tauschen sich auch der Bürgermeister meines Zweitwohnsitzes und ich ganz gerne über Gitarren aus. Und man dachte, der hat sicher einen Kopfhörer. Und das war auch nicht falsch gedacht. Er hat wirklich einen gehabt und ist dann eine halbe Stunde später vor meiner Türe gestanden und hat mir den vorbeibraucht sogar.
Also es ist natürlich eine andere Dimension in Wien. Wenn ich bei Michael Ludwig anrufen würde und sage, ich brauche einen Kopfhörer, dann steht er wahrscheinlich nicht eine halbe Stunde später vor der Tür.
Ich halte das für relativ unwahrscheinlich. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich glaube eher nicht.
Jetzt hast du den Kopfhörer, jetzt haben wir die Aufnahme starten können, ohne dass ich mich zweimal höre, und können dann von der Musik weggehen in deinen Brotberuf, nämlich du bist Journalist, Wissenschaftsjournalist, Leiter des Wissenschaftsressorts, mittlerweile bei der Wochenzeitung Profil, aber du bist natürlich ja irgendwo geboren worden, dann Alwin genannt worden, aufgewachsen, und wenn man die so in der Zeit Volksschule, frühes, weiß nicht, Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium gefragt hätte, was möchtest du werden, wäre wahrscheinlich nicht Wissenschaftsressortleiter beim Profil rausgekommen aus dir. Wie ist es dann doch dazu gekommen?
Stimmt, dieser Berufswunsch war damals tatsächlich nicht da. Was mich schon immer interessiert, ist, wo du mich fragst oder während du die Frage formulierst hast, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht. Und also ein Wunsch, der schon immer da war, schon als Kind, das Schreiben hat mich interessiert. Also ich habe als Kind relativ viel geschrieben, kann ich mich erinnern. Und das war schon ein Thema. Ja.
Also wann jetzt Kind? Also Schreiben lernt man ja mit 5, wenn man früh dran ist, dann mit 6 in der Schule. Aber so richtig schreiben kann man ja erst so ab der 3. Klasse Volksschule vielleicht.
Ja, ich weiß nicht mehr genau. Also ich bin da manchmal in was Jahreszahlen und so Zeitdistanzen betrifft, schlecht im Erinnern, aber ich schätze so vielleicht ab 10, 12 oder so irgendwie, ja. Mhm. Aber das war schon so ein bisschen, also es hat mich so, Schreiben hat mich interessiert, was, Film hat mich interessiert damals, hätte mir auch gut gefallen, mhm. Auch alles Grafische, ich hab leidenschaftlich gezeichnet. Das war immer so, und das wäre dann später, war das ein Berufswunsch eigentlich.
Kannst du das noch illustrieren, zeichnen, machst du das noch?
Nein, ich kann es nicht mehr. Ich habe damals wahnsinnig viel gezeichnet und war jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es ist einfach ich habe es dann einfach so lange nicht mehr getan, dass ich jetzt einmal wirklich wahrscheinlich erst lernen müsste, am Bleistift wieder richtig zu halten. Es ist einfach, mir fehlt jede Routine. Ich habe es irgendwann einmal probiert, zwischendurch einmal gedacht, oh je, und habe es dann bleiben lassen. Aber das war damals schon, das hat mich damals schon interessiert, ja.
Was hast du denn für eine Schullaufbahn absolviert? Wo kommst du denn eigentlich her? Wo bist du denn geboren?
Ich bin in Wien geboren, allerdings in Niederösterreich aufgewachsen, weil meine Eltern dort sich ein Haus gebaut haben. Mhm. Also eher am Rand von Wien. Mhm. Bin dort aufgewachsen. Ganz klassisch Volksschule, Gymnasium, wie man dann das damals schon gemacht hat, das Publizistikstudium. Mhm. Das habe ich dann ungefähr zur Halbzeit erfolgreich abgebrochen, mhm. Weil ich nämlich dann den ersten Job angenommen habe und geschrieben habe schon für Zeitungen.
Wann war das ungefähr?
Ende 80er. Mhm. Ende 80er Jahre.
Welche Zeitung war der Einstiegsdroge quasi?
Das war der legendäre Mucha Verlag. Der hat diverse Fachzeitschriften rausgegeben, eine über Medien, das war der Extradienst, oder ist es immer noch. Mhm. Dann gab es noch ein Fremdenverkehrsmagazin und diverse andere Dinge. Ja, da haben relativ viele Journalisten angefangen. Man kann über den Mucher sagen, was man will.
und im wahrsten Sinn des Wortes.
aber man muss schon sagen, ich habe den geschätzt. Ich habe den Mucher aus verschiedenen Gründen wirklich geschätzt. Mhm. Und er hat jungen Leuten eine Chance gegeben. Das muss man schon sagen, ja. Und daher habe ich dort einfach ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und es waren damals auch sehr gute Leute dort. Also ich habe dort sicherlich viel gelernt.
Ja, der hat ja vielleicht nur deshalb so ein bisschen einen schrägen Ruf, weil die Öffentlichkeit vielleicht nicht unbedingt die beste Spielwiese für jemanden wie ihn ist. Aber vielleicht ist, wenn der hinter den Kulissen bleibt, hat er eh seine Qualitäten.
Er hat seine Qualitäten. Also er hat ganz viele Qualitäten. aber er ist vor allem auch kein schlechter Journalist. Ja, weil, ja, also das, man kann von ihm schon auch viel lernen. Und in dieser Zeit waren auch in den diversen Fachzeitschriften, die er herausgegeben hat, wirklich gute Leute. Und damals, was sich heute leider sehr stark verändert hat, damals haben die auch noch die Zeit gehabt, dass sie sich mit Nachwuchsjournalisten auseinandersetzen und Texte bearbeiten und sagen, okay, jetzt schaut einmal das an, das könnte man vielleicht ein bisschen anders schreiben oder den Ablauf ein bisschen anders machen und so. Ja. Also die haben sich damals noch die Zeit genommen, den Nachwuchs ein bisschen auszubilden. Das ist heute wahnsinnig schwer. Schlicht und einfach aus Zeitgründen. Ich habe sicherlich in der Zeit, wo ich bei ihm war, das war jetzt nicht wahnsinnig lang, vielleicht waren es 2 Jahre, 3 Jahre, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber sicherlich viel gelernt dort.
Für welche Zeitungen hast du dort geschrieben oder für alle möglichen?
Für alle möglichen. Hauptsächlich war es eben der Extradienst, das war diese Medienzeitschrift. Und dann gab es ein zweites Magazin, das war FM, das war ein Fremdenverkehrsmagazin. für die Fremdenverkehrsbranche. Und für die beiden habe ich hauptsächlich gearbeitet. Er hat dann diverse Versuche noch gestartet mit anderen Medien. Dann hat er für das wieder Texte gebraucht. Also er hat auch einiges ausprobiert, das er dann nicht weitergeführt hat. Aber es war durchaus reichlich zu tun. Ja.
Und nach diesen 2, 3 Jahren, wie ist es dann weitergegangen?
Basta, dann kam das Basta, falls ich an das noch jemand noch erinnern kann. Ja,
ganz früh die beinharte Fellner-Schule.
Ja, aber die Fellners waren nicht, also wie ich zum Basta gekommen bin, waren die Fellners nicht mehr dort. Das war nach Fellner-Zeiten. Also die Fellners habe ich dort nicht kennengelernt. Das macht auch nichts. Das war halt klassisch damals, diese Lifestyle-Magazine, Wiener, Basta und was damals halt alles so gegeben hat. Das war total in die großen Chronikgeschichten. Wie kaufe ich mir eine Pistole in Wien oder so? Und ein bisschen alles mit leicht Rotlicht angehaucht und Sex and Crime und all das. Das war total in, ist heute vollkommen out. Kein Mensch macht das mehr.
Naja, aber wenn man sich das ein bisschen vorstellen möchte, so Vice ist so ein bisschen ungefähr noch was damals Basta war. Oder?
Ja. Aber das war halt damals recht populär. Da hat es ja viele, viele Zeitschriften in diese Richtung gegeben. Ja. Aber damals hat es Leute gegeben im Basta, die gesagt haben, mach Wissenschaft, das wird interessant noch. Ja. Das wird noch interessant. Ja. Und ohne es eigentlich zu wissen, habe ich dort ein paar Wissenschaftsgeschichten gemacht, einfach weil das Thema interessant war. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen damals, dass man das in die Schublade Wissenschaft stecken muss. Aber es war irgendwie, ich kann jetzt nicht einmal mehr ein konkretes Beispiel sagen. Ja. Aber es waren immer wieder Geschichten, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, das war eigentlich eine Wissenschaftsgeschichte. Und da hat man im Basta auch durchaus den Platz gehabt, das ordentlich zu machen, nämlich auf 6, 7, 10 Seiten, ja, mit entsprechendem Bildanteil. Das war natürlich schon toll, das gibt's heute nicht mehr. Mehr, ne? Aber damals war das richtig opulente, groß bebilderte Magazingeschichten. Das war schön auch. Ne?
Kannst du dich zufällig erinnern, was oder zumindest eine der ersten dieser Wissenschaftsgeschichten gewesen ist?
Ich versuche es gerade, nämlich mich zu erinnern. Aber ich glaube, es gelingt mir nicht. Vielleicht fällt es mir später noch einmal, wenn ich mal drüber nachdenke.
Wie verarztet man das Opfer von einer in Wien gekauften Pistole?
Ja, zum Beispiel. Ja, aber das von dieser Geschichte weiß ich, dass ich sie nie gemacht habe. Ja. Es waren so Medizingeschichten, glaube ich, hauptsächlich. Ja. Die Laseroperation, das war damals neu. Ja. Das haben sie dann immer intern gewitzelt, wie wir unsere Abonnenten zukriegen mit der Laseroperation. Aber solche Sachen, so moderne Techniken der Medizin und sowas, ja, das haben wir gemacht, glaube ich, solche Geschichten auch. Ja.
Wie lang war die Pasta-Zeit bei dir?
Ungefähr so 2, 3 Jahre, bis den Laden dann zugesperrt haben. Ja. Das war so Mitte der 90er Jahre, war Pasta da weg. Und dann war ich eigentlich doch einige Zeit einfach frei und habe für den Wiener habe ich geschrieben, für die Wienerin habe ich geschrieben, für ein paar Deutsche, falls sich noch jemand erinnert, Reader's Digest, zu Deutsch das Beste. Hat's gegeben. Es war also ein kleinformatiges Magazin, das wahnsinnig aufwendig gemacht war und die haben unfassbar gut bezahlt in dieser Zeit. Damals war Deutschland das Paradies für jeden Journalisten, weil die haben das in Mark gezahlt, was wir in Schilling gezahlt haben. Es war unglaublich. Ja. Jeder wollte in Deutschland schreiben. Ja. Und mir ist es bei ein paar Medien gelungen, das war eben Reader's Digest und das war, was hat's denn da noch gegeben?
Aber ich habe mir gedacht, Reader's Digest, so wie der Name sagt, ist eigentlich eine Zusammenschau von verschiedenen Magazinartikeln in einem neuen Kompendium.
Ja, das haben sie schon gemacht auch, aber sie haben auch eine Redaktion gehabt und die haben eigenständige Geschichten gemacht. Zumindest die deutschsprachige Ausgabe. Es hat ja Ausgaben gegeben in aller Welt. Ich habe keine Ahnung mehr, in wie viel Sprachen Reader's Digest rausgekommen ist. Ja. Und die haben Artikel übernommen. Meistens dann aus anderssprachigen Reader's Digest Ausgaben, aber es gab auch eine eigene Redaktion, die hat für jedes Magazin eigene Geschichten produziert und da habe ich ein paar Geschichten geschrieben für die damals.
Ich kann mich erinnern, wir haben das zu Hause gehabt, mir haben natürlich die Geschichten wenig interessiert als Kind, aber es hat die Seite gegeben mit dem Titel Lachen ist gesund, da waren sehr viele Witze, ich glaube die meisten waren humoristisch eher mager.
Ja.
Aber vielleicht war das doch eine der vielen Grundlagen für meine spätere Karriere.
Wer weiß. Reader's Digest, das wie alles begann. Das Beste ist auf Deutsch.
Die Witze-Seite hat man schnell gefunden, weil die war immer ganz hinten.
Aha, auch praktisch, ja.
Ja.
Es gibt ja auch Menschen, die lesen, muss man beim Zeitungsgestalten ja auch immer mitbedenken. Es gibt ja Menschen, die lesen Zeitungen grundsätzlich von hinten. Und daher ist es auch wichtig, dass man an sich eine Zeitung von hinten nach vorn lesen kann, theoretisch.
Diese vielen Namen der Magazine aus dem 20. Jahrhundert für alle Menschen, die nur das 21. Jahrhundert als Lebenszeit kennen, das werden wir natürlich alles in den Shownotes abdrucken mit Links und Verweisen, damit man sie, wenn man möchte, ein kurzes Bild davon machen kann, was denn das alles war, Wiener, Wienerin, Pasta und so weiter. Jetzt bist du ja, nachdem du freiberuflicher Journalist warst, irgendwann beim Profil gelandet. Hat es da noch Zwischenstationen gegeben oder sind wir jetzt schon bei deinem momentanen Arbeitgeber?
Ich war doch einige Jahre frei, ja. Und es waren relativ viele Medien, Magazine, aber auch Fernsehen.
Wo hast du beim Fernsehen gearbeitet?
Es war ein bisschen ORF und es war WDR. Also wir haben da durchaus größere Fernsehgeschichten produziert, die dann auch schon ein bisschen mit Wissenschaft zu tun gehabt haben. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dann irgendwann einfach auch frei für Profil geschrieben. Dann habe ich halt die eine oder andere Geschichte angeboten und dann war es so, dass ich irgendwann den damaligen Ressortleiter, den Robert Buchacher, vertreten habe, wann er auf Urlaub war. Und so bin ich halt dann stückweise reingewachsen und das war dann auch ziemlich zeitgleich mit dem Zeitpunkt, als Christian Rainer Profilherausgeber geworden ist. Und so Stück um Stück um Stück und wie der Robert Buchacher dann in Pension gegangen ist, habe ich quasi seinen Job übernommen.
Das ist eh die Zeit, in der wir uns auch ungefähr kennengelernt haben.
Ja.
Und das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Der Science Busters gibt es jetzt seit 16 Jahren knapp und ungefähr in der Zeit wird das gewesen sein, nehme ich an. Jetzt ist es die Wissenschaftsredaktion. Die sind ja in vielen Zeitungen, sind die Wissenschaftsredaktionen sehr stiefmütterlich betreut, wenn es sie überhaupt noch gibt. Du hast zuerst erzählt, ich glaube, Basta war eine Monatszeitung, oder? War das eine Wochenzeitung?
Ja. Monatsmagazin, ja.
Wo du noch lange Strecken, 6, 7 Seiten Platz gehabt hast, um wirklich was auszubreiten, das hast du ja jetzt nicht mehr. Wenn du jetzt als Ressortleiter versuchst, eine größere Geschichte wie zum Beispiel die rund um Vitamin D zu machen, wie musst du denn da vorgehen, dass du da möglichst viel Platz und Aufmerksamkeit im eigenen Journal kriegst?
Generell kann ich sagen, wir werden im Profil zum Glück nicht stiefmütterlich behandelt. Ja. Das ist ein großer Vorteil und da bin ich auch echt dankbar dafür. Nicht? Also insofern muss ich jetzt nicht jedes Mal, ich weiß nicht, was für Purzelbäume schlagen, um die Leute intern davon zu überzeugen, dass das eine Geschichte ist. Ja. Es ist jetzt nicht wahnsinnig mühevoll, Themen durchzubringen, zum Glück. Die Größe, also der Umfang im Heft, hängt eher davon ab, wie viel Platz wir halt haben. Nicht? Also das ist eher das Problem, dass die Hefte jetzt nicht wahnsinnig umfangreich sind und viele gute Menschen viele gute Geschichten unterbringen möchten. Ja, und irgendwann ist das Heft halt aus und daher ist der Platz limitiert. Aber das ist eher der Grund, nicht weniger das Inhaltliche. Wobei wir haben jetzt gemacht, anlässlich ein Jahr James Webb Space Telescope, haben eine große, eigentlich Bildstrecke gemacht mit den Highlights aus einem Jahr. Also das geht schon auch immer wieder mal. Ne?
Wenn du dir überlegst, du bist eben der Ressortleiter, ihr seid aber kein Riesenressort. Wie viele Leute betreiben die Wissenschaft oder betreuen die Wissenschaft im Profil?
zwei.
Und dann gibt's aber immer wieder Leute, die Aufsätze schreiben für euch, oder?
Immer wieder mal, aber gar nicht mehr so oft. Es kommt vor, aber nicht sehr häufig inzwischen, ja. Mhm. Also eigentlich das Allermeiste machen wir zu zweit, ja.
Wenn ihr jetzt euch zu zweit trefft, wer ist die andere Person?
Das ist die Franziska Tschugan.
Und ihr überlegt euch, was kommt nächste Woche ins Heft? Weil eine Wochenzeitung hat ja den Vorteil, dass sie jede Woche erscheint und den Nachteil, dass sie jede Woche erscheint.
Ich überlege mir es meistens viel früher. Also wenn es ihm, natürlich passieren Dinge, auf die man reagieren muss. Klar, dann macht man es gleich. Aber ich versuche eigentlich weiter vorauszuplanen. Mhm. Also mir persönlich sind die Geschichten am liebsten, die ich über viele Wochen planen kann, wo ich sagen kann, okay, ich sammle eigentlich ein mehr oder minder regelmäßig Material, das dazu passt. Material heißt Studien, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Äußerungen zu bestimmten Themen, Newsletters von Wissenschaftsmagazinen, was auch immer. Mhm. Und ich habe vielleicht noch die Zeit, zwei Bücher zum Thema zu lesen, damit ich mich einfach im Thema auskenne. Mhm. Ich mag das eigentlich nicht, innerhalb von wenigen Tagen was zu machen. Das ist zwar oft notwendig, also oft, es ist manchmal notwendig, wenn man auf ein aktuelles Thema reagiert, und dann paukt man halt das Material in relativ kurzer Zeit. Aber mir persönlich sind die Geschichten lieber, wo ich viel Zeit zum Vorbereiten habe und wo ich in dem Moment, wo ich zu schreiben beginne, das Gefühl habe, da kenne ich mich aus. Also ich kann mich quasi in dem Thema bewegen, weil ich vieles verstanden habe. Ja, das ist mir das Allerliebste. Und das versuche ich so oft wie möglich zu machen. Also wenn man, ich weiß es nicht, sollen wir ein neues Zeitalter einführen, das wir Anthropozän nennen, weil es nach dem Menschen benannt ist. Mhm. Da weiß man ja oft Monate vorher, dass eine Entscheidung ansteht. Nämlich, dass ein Fachgremium darüber entscheiden wird, empfehlen wir jetzt diese Umbenennung in Anthropozän oder nicht? Also der Zeitpunkt steht ja in der Regel relativ lange vorher fest, zumindest ungefähr. Ja. Und wenn man jetzt einigermaßen aufmerksam durchs Leben geht und die wissenschaftlichen Fachmedien liest, dann weiß man das. Und dann hat man natürlich schon ein bisschen Zeit, das entsprechend vorzubereiten. Und so oft es nur geht, mache ich das.
Um jetzt endlich auf diesen Vitamin-D-Artikel zu sprechen zu kommen, wie ist es denn zu dem gekommen? Wie bist du da drauf gestoßen, dass man darüber was publizieren sollte?
Also den Anstoß dazu hat ein Kommentar eines amerikanischen Internisten gegeben. Es gibt ja viele Plattformen, in denen Wissenschaftler und Mediziner veröffentlichen können. In einer dieser Plattformen hat dieser Mediziner einen recht bissigen Kommentar darüber geschrieben, dass hier ein riesiger Hype besteht. Er schreibt im Wesentlichen, ich habe mir die gesamte Studienlage zum Thema Vitamin D angesehen, nämlich die großen, gut gemachten Studien dazu. Wenn man jetzt diese Studien dahingehend abklopft, welchen Nutzen hat Vitamin D, ist die Bilanz erschütternd, weil es kommt eigentlich mehr damit heraus, kein Nutzen. Fast egal, welche Krankheit, welches Leiden, was auch immer damit gemeint ist. Und er hat dann eben gesagt, mehr oder minder, wieso nehmen die Leute das nicht zur Kenntnis? Ja, wir haben hier eine riesige Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und der gängigen Praxis in der breiten Bevölkerung und der Studienlage. Und auf das hat er hingewiesen. Und das habe ich gelesen und gedacht, aha, interessant, das sollten wir uns anschauen. Ja, so kam es dazu, dass wir das gemacht haben. Ne?
Jetzt ist aber so, also Vitamin D, damit da nicht der falsche Eindruck entsteht, ist ja für den Metabolismus, also für den Stoffwechsel von vielen Lebewesen und auch von uns Menschen extrem wichtig,
ja,
oder?
So ist es. Natürlich, der Mensch, also es hat einen Grund, warum es Vitamin D gibt. Und es ist essentiell für Knochenbildung, für die Zähne, für Muskelbildung, für das Immunsystem und so weiter. Es gibt viele, viele, sehr, sehr viele Gewebearten, Zellen haben auch Rezeptoren für Vitamin D. Und das ist jetzt sicherlich kein Irrtum der Evolution. Also das hat schon alles einen Sinn. Ja? Also, sonst hätten wir es nicht. Ja? Natürlich, Vitamin D ist ganz, ganz wichtig und ohne Vitamin D haben wir alle ein Problem. Das ist überhaupt keine Frage. Der Irrtum besteht jetzt darin, dass man sagt, mehr davon nützt auch mehr. Und das ist die Basis eben, oder diese Annahme war die Basis dafür, dass dann alle Leute geglaubt haben, sie müssen unbedingt irgendwelche Nahrungsmittelergänzungen kaufen und sie das Zeug ununterbrochen reinhauen, weil es ja angeblich so viel mehr nützt. Man muss jetzt vielleicht ganz, nur dass jetzt kein Missverständnis entsteht, wir reden hier von der gesunden Allgemeinbevölkerung. Also wir reden von diesem großen Hype, der entstanden ist, dass jeder mehr oder minder ungefragt und untersucht, das konsumieren muss. Und das ist einfach falsch. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Krankheitsbilder, Zusammenhänge und so weiter untersucht worden. Und die Bilanz ist offenbar wirklich erschütternd. Es kommt immer raus, ja, ob das jetzt alles Mögliche untersucht worden, Herzkrankheiten, Krebs, Depressionen, ich könnte das jetzt gar nicht alles aufzählen, wofür Vitamin D angeblich gut sein soll, Infektionen natürlich, Covid-19 im Speziellen. Und es kommt halt immer raus, es ist leider wirklich nicht belegt, dass das einen Nutzen hat. Zumindest nicht in den gut gemachten großen Studien, die geeignet wären, da eine ordentliche Aussage zu treffen.
Jetzt ist ja nicht nur so, dass die Leute da zur Selbstmedikation greifen, weil Vitamin D so beliebt ist. Vitamin C ist ja ähnlich beliebt oder vielleicht sogar noch beliebter. Im Winter wird ja extrem viel Vitamin C zu sich genommen und was der Körper nicht braucht, wird halt einfach ausgeschieden, was ja bei uns Science-Busters gern zu dem Witz geführt hat, dass beim Punschstand, wenn man ein bisschen Zitronenpunsch oder Orangenpunsch trinkt, dass die Rückseite des Punschstandes, die ordentlich angeschifft wird, mehr Vitamin C hat als der Punsch vorne. Aber Vitamin D, da greifen die Menschen ja nicht selber dazu, sondern da hat man ja halt einmal ein Blutbilduntersuchung und dann wird der Vitamin D-Mangel festgestellt und dann wird, da hat ja, also sehr viele Erwachsene, inklusive mir selber, haben diese Erfahrung gemacht, dann werden diese in Öl aufgelösten Vitamintropfen verschrieben, die sind ja sehr, sehr billig, also da braucht man nicht einmal auf die Rezeptgebühr hoffen und dann nimmt man das halt und erwartet sich eine Verbesserung und das ist ja dann verschrieben, also das ist jetzt nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe, sondern das ist verschrieben worden und ich war sehr erstaunt, dass es da aber offensichtlich nicht einmal Standards gibt, was denn ein Mangel ist, oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das ist ein großes Thema. Was genau ist denn Vitamin D-Mangel? Weil es wieder dauernd davon geht, dass, ich weiß es nicht, dann heißt es manchmal 50-60% der Bevölkerung haben einen Vitamin D-Mangel. Ja? Manche Ärzte sagen, ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der keinen Vitamin D-Mangel hat. Das ist schon ein bisschen verblüffend, weil da denkt man sich, naja, wenn der Normalzustand des Menschen der Vitamin D-Mangel ist, dann war man wahrscheinlich längst ausgestorben. Ja? Also irgendwas hat's da. Ja, und ich kann jetzt das Rätsel nicht knacken hier, ja. Aber manche Mediziner sagen, naja, erstens einmal ist der Bedarf sehr individuell, ja. Das ist ja nicht bei jedem Menschen, nicht jeder Mensch braucht das Gleiche, ja. Dann sind die Messmethoden nicht ganz einheitlich, ja. Und also, welcher Wert ist geeignet, um zu sagen, da liegt ein konkreter Mangel vor? Das ist, natürlich gibt's echte Mangelerscheinungen. Wenn das von einem spezialisierten Arzt diagnostiziert worden ist, als ganz klarer pathologischer Mangel, ja, dann natürlich muss das behandelt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Es uns dann wir haben einen riesigen Shitstorm bekommen auf die Geschichte hin. Ja. Und uns ist dann vorgehalten worden, wir verdammen das alles im Bausch und Bogen und so weiter. Das ist natürlich nicht so. Natürlich, wenn das ein klar diagnostizierter Mangel ist, der zu Problemen führt, natürlich muss man den ausgleichen. Das ist ja gar keine Frage. Von was wir geredet haben, ist eben dieser Modetrend, dass sie das alle ununterbrochen einwerfen müssen. Ja. Das war unser Thema. Ja. Und nicht jetzt der echt pathologische Mangel, der zu Knochenerweichung führen kann, zum Beispiel. Ja.
Aber wenn es keine standardisierte Mangelerhebung gibt, dann ist es ja schwierig zu sagen, dass man einen Mangel hat. Also ja. da muss es ja dann doch, also es gibt ja Werte, die werden auch abgeglichen, das hat man ja dann im Blutbildattest. Mhm. Das ist dann noch immer Interpretationssache oder?
Ich denke, das ist dann halt eine Frage für einen wirklich spezialisierten Arzt, der sich in diesen Dingen auskennt, ja.
Du hast ja das nicht nur einfach ausgedacht und dann publiziert im Nachrichtenmagazin, sondern da gibt's ja tatsächlich sehr große Studien, Metastudien, also Studien über Studien. Wer macht denn solche Studien und was kommt denn da letztlich raus?
Ja, ich meine, das versuchen wir immer so zu machen, nicht? Tatsächlich, wir denken es uns nicht aus. Also entgegen einer verbreiteten Annahme ist das nicht so und wir saugen uns das nicht aus den Fingern. Nein, wir versuchen immer möglichst viel Originalliteratur zu lesen. Das heißt Fachjournale und Studien zu den jeweiligen Themen. Und so war es auch hier. Im konkreten Fall ist das ganz besonders die Cochrane Collaboration, die in vieler Hinsicht den Nutzen medizinischer Methoden im weitesten Sinne bewerten. Und wie machen Sie das? Sie schauen sich die gesamte Studienlage zu einem Thema an, führen das zusammen und machen eine Art Destillat daraus und sagen, okay, was ist das Fazit all dieser Studien zu einem bestimmten Thema? Und bei Themen wie Vitamin D kommt man dann, wenn man die Studien über die Jahre vergleicht, und auswertet, kommt man dann schon auf eine Größenordnung von mehr als 100.000 Personen, die untersucht worden sind. Ja. Und da kann man da schon relativ solide Aussagen machen. Und da kommt halt sehr, sehr oft raus, dass es keine belastbare Evidenz für etwas gibt, entgegen einer verbreiteten Annahme. Ja. Das war da eben auch so. Nicht? Es scheint oft so zu sein, man muss irgendwas nur oft genug wiederholen und dann glauben die Leute, es stimmt. Das ist aber nicht so und das ist eben der Job von Cochrane, sich die Faktenlage zu einem bestimmten Medizinthema anzusehen. Ja. Und das haben sie da auch gemacht.
Und da war eben das Ergebnis, salopp gesagt, dass Leute, obwohl normal in Österreich gerade ein sehr übel beleumundeter Begriff ist und missbraucht wird, um von echten Problemen abzulenken, aber verwendet man ihn mal halt so, wie er funktional normalerweise verwendet werden könnte. Normal gesunde Menschen, die ein normales Essensangebot haben und sie einigermaßen regelmäßig bewegen, bei denen braucht man kein zusätzliches Vitamin D zu geben.
So, das kommt dort letztlich raus, beziehungsweise die haben sich nicht angesehen, habe ich einen Effekt auf bestimmte Krankheitsbilder, wenn Menschen Vitamin D einnehmen, beispielsweise auch im Vergleich zu Placebo. Ja, habe ich da einen höheren Effekt oder nicht? Und da sind alle möglichen Krankheitsbilder angesehen worden. Das war oder Krankheitsbilder und auch Dinge wie zum Beispiel höhere Lebenserwartung. Ja, sonst es waren Herzleiden, es waren verschiedenste Krebsformen, es war Demenz, Diabetes, Depressionen, chronische Schmerzen, Infektionen. Also eine ganze Reihe von Problemfeldern sind da untersucht worden und es kommt immer raus, in Summe muss man sagen, in Summe unterm Strich kommt raus, es gibt keine Evidenz dafür, dass hier ein Nutzen vorliegt. Jetzt wird man immer einzelne Studien finden, die schon zu positiven Aussagen gelangen. Das ist ja immer so. Und diese Studien haben sie uns ja dann auch dauernd um die Ohren geschmissen. Ja, wir sind nämlich bombardiert worden mit allem Möglichen. Sagen, ja, da jetzt schauen Sie mal da her, da steht es aber drin und so. Ja, und ja, natürlich, es gibt immer einzelne Arbeiten, die zu einem positiven Ergebnis kommen. Das ändert aber halt sehr oft nichts an der Gesamtzusammenschau. Jetzt kann man nicht ausschließen, dass übermorgen irgendeine super tolle Studie gemacht wird, die beweist, dass alles ganz anders ist und dass es doch sinnvoll ist, unbedingt Vitamin D einzunehmen. Das ist möglich, so geht halt Wissenschaft, dass das, wenn es neueres, besseres Wissen gibt, dann wird es halt das Alte ersetzen. Aber im Moment kann man nur sagen, all das, was bei Cochrane an Auswertungen vorliegt, deutet nicht darauf hin, dass hier ein Benefit da ist in der gesunden Allgemeinbevölkerung.
Das heißt, selber braucht man sich keine zusätzlichen Vitamin D-Präparate kaufen und zuführen. Wenn du sagst, sie haben uns die Studien um die Ohren geschmissen, wer meldet sich denn nach so einer Geschichte im Nachrichtenmagazin und belehrt euch, dass ihr eure Arbeit nicht ordentlich gemacht hättet?
Ja, da ist die Bandbreite groß. Das, also im konkreten Fall sind wir gewarnt worden schon vorher. Gesagt, passt so auf, zieht sich warm an, wenn ihr was über Vitamin D macht, dann ist das mindestens so, wie wenn ihr auf die Homöopathen losgeht. Also mindestens so. Ja. Und das war echt nicht übertrieben. Also es ist einiges gekommen und es waren eigentlich interessanterweise hauptsächlich in dem Fall Medizinerinnen und Mediziner, die sich furchtbar aufgeregt haben, in unterschiedlichen Empörungsgraden. Manche haben uns wirklich beschimpft. Weniger mich als eine Mitarbeiterin von Cochrane Österreich, die uns auch Daten geliefert hat. Das war wirklich also weit unter jeder Gürtellinie, wie sie also auf persönlicher Ebene da angegriffen worden ist, nach dem Motto, was willst denn du überhaupt und du hast gar nicht das Recht, dich dazu zu äußern, weil du, was warst denn du schon? Also das war wirklich mies eigentlich. Es gab auch andere, die halt gesagt haben, na ja, aber es ist diese Studie und jene Studie und das kann man so nicht, das kann man so allgemein nicht sagen, was wir eh nicht gemacht haben. Ja? Okay, alles gut. Und dann gab's einen Internisten, der gesagt hat, ja, ihr habt recht, was diesen Hype betrifft. Nicht? Also, weil das ja auch so in populärwissenschaftlichen Magazinen gerne oder in TV-Studios manchmal, wo Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater zu Gast sind, dann gesagt wird, also jeder soll das nehmen und wir haben alle einen furchtbaren Mangel und es wird unbedingt ausgeglichen und jeden Tag Vitamin D und so weiter. Da hat er uns recht gegeben, das ist ein sinnloser Hype und das ist nicht sinnvoll. Und er hat dann ein paar Anmerkungen gemacht, was ältere Personen betrifft, Knochengesundheit betrifft, der ein bisschen erklärt, wie der Körper Vitamin D überhaupt generiert und so weiter. Das war alles im Grunde sehr interessant. Also er hat uns kritisiert mit einigen sachlichen Punkten und wir haben dann gesagt, okay, sehr interessant. Schreiben Sie uns doch einen Gastkommentar. Weil das ist gute Tradition bei uns, dass wenn Meinungen fundiert sind, dass man dann auch verschiedene Positionen abbildet. Und genau das hat er gemacht. Er hat dann 1 oder 2 Wochen später hat er einen, glaube ich, zweiseitigen Text geschrieben, in dem er erklärt hat, warum Vitamin D wichtig ist, wie das der Körper verarbeitet und warum er es braucht und warum es Personengruppen gibt, die sehr wohl einen Mangel haben, den man ausgleichen muss. Und zugleich hat er aber gesagt, sehr viele dieser Annahmen, die kursieren in Bezug auf Hormonhaushalt oder ich weiß nicht was noch alles, die sind hochgradig umstritten. Da gibt es immer, wenn man es höflich ausdrückt, sehr widersprüchliche Evidenz dazu. Und im Übrigen, dieser allgemeine Hype, wir müssen alle unbedingt supplementieren, das ist ein Blödsinn. Ja? Das habe ich sehr interessant gefunden, das haben wir auch abgedruckt. Also es war ein ganz breites Spektrum an Reaktionen.
Jetzt ist ja Vitamin D in der Einzeldosis, wenn man es kauft, sehr günstig. Trotzdem ist es aber offensichtlich ein Geschäftsmodell. Wie kommt man denn da auf einen Gewinn, wenn das in der Einzeldosis so billig ist?
Habe ich nicht nachgerechnet, aber die Menge macht auch was aus wahrscheinlich, ja. Das ist so mit Kleinvieh, Mist und so, ja, weiß nicht, ja. Aber nachdem er das Mantra heißt, alle müssen das ununterbrochen nehmen, naja. Vielleicht ist es ja auch gar nicht vor den Herstellern losgetreten, sondern manchmal gibt es ja Annahmen, die sich aus irgendwelchen Gründen über die Zeit verselbstständigen. Keine Ahnung, ja.
Jetzt ist es so, erwachsene Menschen, die heller Hautfarbe sind und in Österreich wohnen, die müssen ja nur sehr, sehr wenig, selbst im Winter, in die Sonne gehen und nur wenige Flächen und das Gesicht ist ja dann ganz oft unbedeckt, kurze Zeit der Sonne exponieren, also aussetzen und es reicht schon für die notwendige Vitamin D-Synthese, weil das eben so effizient hergestellt wird von unserem Körper, weil es eben dann auch verwendet wird. Aber wenn man Nachwuchs hat, das heißt, wenn man Kinder kriegt, kommen die natürlich als Babys, als Säuglinge ins Haus und man bekommt da serienmäßig Vitamin D-Tropfen für Säuglinge mit, die man mehrere Wochen und Monate geben soll. Ist das jetzt, also die Kinder haben ja noch keine Blutbilduntersuchung, aber man gibt es sicherheitshalber bei Säuglingen. Wie schaut denn da die Datenlage aus?
Ja, wie auch hier ist es etwas widersprüchlich. Also ich hab mir auch hier versucht, die Cochrane-Empfehlungen dazu anzusehen. Die Kernaussage lautet im Wesentlichen, es ist vernünftig, das zu machen. Es klingt vernünftig, das zu machen, aus verschiedenen Gründen. Also man soll ja auch Säuglinge in der frühen Zeit nicht unbedingt der Sonne exponieren. Also ja, es ist wohl sinnvoll, das zu tun. Und immerhin muss man sagen, Krankheiten, die auf Vitamin D-Mangel basieren, wie zum Beispiel Rachitis, sind heute so selten, jedenfalls in unseren Breiten, so selten, dass man nicht einmal mehr belastbare Zahlen dazu findet.
Ich will kurz erklären, was Rachitis ist, weil wenn das wirklich so selten ist und man hat nicht einmal durch ein, sagen wir, durch ein medizinisches Lexikon durchgeblättert, wie man das, ich habe ganz wenig Medizin studiert, dann schaut man sich den Pschürrembel an und kriegt noch rachitische Kinder abgebildet. Aber was ist Rachitis?
Ja, es gibt zwei Erkrankungen, die im Wesentlichen auf Vitamin D-Mangel beruhen. Das ist Rachitis und das ist Osteomalazie. Rachitis ist eine Knochenerweichung, Knochendeformation im Jugendlichen, also im kindesjugendlichen Alter, und Osteomalazie ist mehr oder minder das gleiche bei Erwachsenen, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. In beiden Fällen werden die Knochen geschädigt, weil eben nicht genügend Vitamin D vorhanden ist, respektive zu wenig Kalzium gebildet wird. Ja? Also beides sind Knochenkrankheiten, die auf Mangelerscheinungen beruhen, die auf Vitamin D zurückzuführen ist. Ja? Und beide sind heute extrem selten. So selten, dass es eben wirklich keine gescheiten Zahlen dazu gibt, bei uns jedenfalls.
Warum waren die früher häufiger?
Ja, vermutlich, gute Frage, das weiß ich eigentlich, das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Mhm. Also ich meine, vielleicht hat es schon bis zu einem gewissen Grad damit zu tun, dass man im Kleinkindesalter supplementiert. Das ist jetzt eine reine Spekulation, ja. Aber das würde ich ein bisschen aus den Daten von Cochrane oder aus den Bilanzen von Cochrane lesen, die sagen, die Supplementierung von Vitamin D wird ungefähr seit den 1930er Jahren, also ist seit ungefähr den 1930er Jahren verfügbar. Und seit damals ist auch die Zahl der Rachitis-Fälle also wirklich stark gesunken. Ja, jetzt kann man schon unterm sagen, es ist wohl vernünftig anzunehmen, dass die Supplementierung im kleinen Kindesalter einen Sinn hat. Ja, aber, und das ist ein bisschen, es ist kein Widerspruch, sondern es fehlen halt trotzdem gut gemachte Studien, die wirklich Evidenz für diese Annahme liefern. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, aber man würde sagen, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit, es ist schon vernünftig, das zu machen. Mhm. Ich meine, eine interessante Beobachtung, eine interessante Studie war, weil man sagte immer, eine Supplementierung bei älteren Menschen, ja, die oft nicht mehr so viel ins Freie geben, die womöglich gar in Pflegeheimen wohnen und so weiter, ist sinnvoll und notwendig, weil sie das Knochenbruchrisiko senkt. Das ist auch sehr plausibel anzunehmen, dass das stimmt. Ja? Mhm. Und es ist wahrscheinlich sinnvoll, bei Pflegeheimbewohnern zu sagen, okay, nehmt das sicherheitshalber. Ja? Aber auch hier, es ist schon interessant, die Datenlage spricht nicht dafür. Was soll man tun? Es gibt eine große Studie, es gibt viele, aber eine davon hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr 36.000 Frauen untersucht im Alter, glaube ich, über 55 Jahren bis rauf Mitte, Ende 70. Und die haben sie angeschaut, eben diverse Knochenverletzungen, Frakturen, alles Mögliche in dem Zusammenhang und haben Vitamin D und Placebo verglichen. Und da ist rausgekommen, dass Vitamin D nicht signifikant besser abschneidet als Placebo. Das ist interessant, weil die Empfehlung theoretisch lauten müsste, selbst in hohem Alter, wenn du Pflegeheimbewohner bist, nutzt es nichts. Also das würde ich jetzt so nicht sagen, weil wahrscheinlich ist es trotzdem sinnvoll, das zu machen. Nur sehr oft, und vor dem Problem stehen wir da, sehr oft stützt die Studienlage das nicht. Sogar bei diesem Thema.
Das heißt, letztlich kommt man darauf zurück, dass man sie, wenn man das denn noch hat, das haben ja in der Stadt sogar viele Menschen nicht mehr, Hausarzt, Hausärztin, wenn man da regelmäßig hingeht und in Beobachtung steht, was ja letztlich auch der Sinn von Vorsorgeuntersuchungen ist, ist ja nicht, dass man ab und zu einmal eine macht, sondern regelmäßig, um die Unterschiede abzugleichen, dann sollte man darauf vertrauen können, dass wenn da tatsächlich irgendwann ein Mangel aufscheinen sollte, dass man darauf hingewiesen wird und entsprechend therapiert.
Würde ich mal sagen, ja.
Ganz kurz noch zum Schluss, obwohl es eigentlich schon ein schöner Abschluss gewesen wäre zum Thema. Vitamin D hat ja unter anderem deshalb noch einmal so Fahrt aufgenommen als Geschäftsidee, weil in der Covid-Pandemie kurz einmal kursiert ist, dass Vitamin D helfen könnte gegen Covid oder gegen Infektionen. Das ist ja am Anfang einmal eine Behauptung und da kann man nicht viel dagegen sagen, weil da gibt es noch keine Studien und das ist dann alles erst gekommen. Wie ist denn da mittlerweile der Wissensstand?
Ja, inzwischen gibt es Studien. Also als wir unsere Geschichte gemacht haben, waren es einige. Nachher sind noch welche nachgekommen und es gibt eine relativ große mit, glaube ich, 6.200 Personen, die sich das angeschaut haben. Ob die Einnahme von Vitamin D bei Covid hilft. Und die Antwort ist klar, nein, es hat keinen Effekt. Und das deckt sich im Übrigen auch mit allen Studien, die den Sinn von Vitamin D oder den Nutzen von Vitamin D bei Infektionen untersucht haben. Da ist überall rausgekommen, nutzt alles nichts. Ja. Also Antwort, nein, es ist kein Nutzen bei Covid-19 da.
Schade.
Schade, ja.
Weil wäre natürlich eine einfache Maßnahme. Dieser Tage ist herausgekommen eine große Studie des Robert-Koch-Instituts, die gesagt hat, Masken tragen und Kontaktbeschränkungen, das hat ganz massiv geholfen. Gott sei Dank hat man sich dafür entschieden und nicht für breite Vitamin-D-Einnahmen. Jetzt ist es ja so, du bist Wissenschaftsjournalist, ich bin Kabarettist, wir beide beschäftigen uns zwar leidenschaftlich, aber auch leidenhaft mit Wissenschaft. Bevor wir auf die Bühne gehen, gibt es bei uns Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die haben das studiert, die wissen, wo man nachschaut, die wissen, wen man fragt und da schauen wir, dass wir keine Fehler machen, wenn wir das an die Öffentlichkeit gehen. Wie schaut denn bei euch im Nachrichtenmagazin da die Qualitätskontrolle aus?
Im Grunde machen wir es ganz genauso. Ich versuche immer, dass mindestens ein Wissenschaftler die Texte vorher liest, mindestens einer, oft sind es auch mehr. Zum Glück sind die allermeisten Wissenschaftler extrem kooperativ und auch enorm verlässlich und lesen das sehr schnell und machen ihre Anmerkungen auch sehr schnell, weil die auch wissen, wie ein Nachrichtenmagazin funktioniert. Und es zahlt sich wirklich aus, diese Qualitätskontrolle einzuziehen. Es macht immer noch ein bisschen Arbeit, weil den Wissenschaftlern meistens doch Dinge auffallen und seien es Kleinigkeiten und seien es Fachbegriffe, die nicht ganz korrekt sind und so weiter. Ja. Also es zahlt sich immer aus und mir ist wohler dabei, wenn ich weiß, das ist gegengelesen von jemandem, der das studiert hat und sich in dem Fachgebiet auskennt. Und dann hält man auch Angriffe, die nachher kommen, leichter aus. Weil man so, ja, da hat man gewisse Sicherheit und kann sagen, na Moment mal, das ist fachlich gegengelesen und kontrolliert. Also ich mache das wirklich immer so.
Reagiert sie eigentlich auch auf Leserpost, Leserinnenpost, wenn die kommt oder nimmt sie das nur zur Kenntnis? Oder kriegt man da eine Antwort, wenn man euch auf einen Artikel schreibt?
Es kommt auf die Post an. Früher habe ich den Ehrgeiz gehabt, jeden Leserbrief zu beantworten, habe ich auch gemacht. Inzwischen bin ich da etwas selektiver geworden. Also auf blanke Beschimpfungen reagiere ich nicht. Das ist schade um die Zeit. Dann gibt's einige Menschen, wo vollkommen klar ist, worauf sie abzielen. Ja, die dich abprüfen wollen oder die ganz eindeutig eine bestimmte Position vertreten und dich nur provozieren wollen mit, also ja, jetzt belegen Sie uns das doch einmal dran. Also, nennen Sie uns doch Studien, die Sie gemacht haben und so. Ja, das hat, da antworte ich meistens auch nicht mehr. Weißt du nichts führt. Also wo klar ist, das ist jetzt vergebene Mühe, vergebene Zeit und da ist jemand, der in seiner Position ganz sicherlich nicht zu bewegen ist, da lasse ich es eher aus. Ja. Aber ich beantworte insgesamt doch relativ viele Leserbriefe. Es ist, also ich glaube, ich beantworte sicherlich mehr, als ich nicht beantworte. Das können, manchmal sind es einfach Nachfragen. Das beantwortet man sowieso. Immer. Mhm. Ja. Manchmal sind es auch durchaus aggressive Briefe, wo aber klar ist, da ist schon ein gewisses Verständnis dahinter oder so und da reagiere ich dann schon auch drauf. Ja. Manchmal kann trotzdem ein Fehler passieren, die werden auf einen Fehler hingewiesen. Ist auch schon vorkommen. Ja. Das beantworte ich natürlich auch. Also insgesamt wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, ich antworte sicherlich auf die meisten, auf die Mehrheit, sagen wir mal so. Ja? Reine Beschimpfung nicht. Ja, das ist einfach, das wozu, was soll ich da sagen drauf, ja?
Und das ist auch der Hinweis für die Hörerschaft unseres Podcasts. Wer Albin Schönberger beschimpfen möchte, kann das gern tun, er wird aber keine Antwort bekommen. Wer Fragen zum Podcast hat, kann das aber sehr gern schicken an podcast@sciencebusters.at. Das war Ausgabe 61 unseres Podcasts. Was wir erwähnt haben im Podcast, Studien rund um Vitamin T, die frühe Zeit des Journalismus von Albin Schönberger, auch die Musiker, Musikerinnen, auf die er Bezug nimmt und auch der Verweis auf seine Website, findet sich alles in den Shownotes. Jetzt gibt's wie immer noch Ankündigungen, Hinweise und Tipps am Ende unseres Podcasts. Die aktuelle Live-Show der Science Busters, Planet B, gibt's wieder zu sehen im Herbst nach der Sommerpause, die momentan noch herrscht. Aber ab 9. September geht's los im Stadtsaal Wien mit Planet B. Am 15. Oktober sind wir abermals dort. Dazwischen gastieren wir am 2. Oktober in der Burg Berchtoldsdorf, am 13.10. im Posthof Linz. Am 22.10. sind wir wieder in der Listhalle in Graz und davor am 18.11. fahren wir wieder mal an die Isar nach München, um im Leo 17 zu gastieren. Ende November gibt's wie immer den Heinz Oberhummer Award. Am 28. November wird er dieses Jahr vergeben und er geht, wie schon verlautet, an die Sendung mit der Maus, die quasi, um das Wortspiel nicht auszulassen, mit Mann und Maus und natürlich auch Frau und Maus anreisen wird. Leute aus der Redaktion und dem Moderatorenteam werden dabei sein und am 28.11. den Preis entgegennehmen und mit uns eine Gala im Stadtsaal spielen. Davor allerdings, damit auch das jüngere Maus-Fan-Publikum auf seine Kosten kommt, am 25.11. im Schauspielhaus Wien und am 26.11. im Stadtsaal gibt's Vormittagsvorstellungen für Kinder und Eltern mit uns und Bezi und der Maus. Da ist ja eine schöne Zusammenarbeit entstanden mit der Urania Puppenbühne, mit Kasperl, Bezi und den Science Busters. Und das ziehen wir natürlich gerne weiter. Für Kinder haben wir als Science Busters auch noch mehr zu bieten. Gleich nach den Ferien gibt es Science Busters for Kids, die Show für Kinder ab 9 Jahre. Plus, minus, man kann ein bisschen älter sein, ein bisschen jünger sein, spielen wir am 16.09. in Wien im Theater im Park und zwar um 11 Uhr Vormittagsvorstellung Science Busters for Kids und um 15 Uhr Global Warming Party Heart, unsere Klimawandelshow für Jugendliche und Altersbegrenzung nach oben offen. Und am 7.11. um 15 Uhr spielen wir Global Warming Party Heart ebenfalls in den Kasematten in Wiener Neustadt. Alle Infos und Tickets gibt's unter sciencebusters.at. Meine Solo-Termine nehme ich wieder ab Oktober auf. Glückskatze gibt es am 20. und 21.10. im Theatercafé Graz, am 27. Oktober in der Kulisse Wien und am 9. und 10. November im Kabarett Niedermeyer. Infos dazu unter buntigam.at. Wer noch Ferienlektüre sucht, dem kann ich natürlich nach wie vor unser Jubelbuch empfehlen. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, erschienen im Hansa Verlag oder im Hörverlag. Auch das Hörbuch, wenn man weniger gerne liest, sondern sich was vorlesen lässt, das hat Thomas Leibl ganz ausgezeichnet gemacht. Seit 2007 gibt es uns wöchentlich als Radiokolumne auf FM4, immer Samstag und Montag früh in der Morningshow und aktuell gibt es unsere Sommerserie 2023 Sommer mit Antibiotika, in der Helmut Jungwirth und ich 95 Jahre Penicillin feiern. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und mögen und hoffentlich auch können, am podcast@sciencebusters.at, wie gesagt als E-Mail, es geht aber auch über Instagram oder Facebook. Wer mag, kann ein Audio-File schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören. Downloaden, streamen, abonnieren, bewerten, empfehlen, supplementieren und was man sonst noch alles mit einem Podcast machen kann. Danke Albin Schönberger für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre.
Vielen Dank. Tschüss, habe die Ehre.